Eine Parodontalbehandlung so sicher und vorhersagbar wie eine Karies-Therapie durchzuführen, das wünschen sich viele Zahnärzte. In diesem Podcast lernen Sie eine Methode kennen, die diesem Wunsch sehr nahe kommt. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast, der für Ihre Praxis Wissenschaft. Heute habe ich wieder Peter Kotschi aus Wien als Gast in meiner Sendung und wir besprechen seinen Therapieansatz der mikroinvasiven Parodontalbehandlung durch ein Strahlverfahren mit Glasperlen.
Ja, genau. Weil das war für mich nämlich genau der Augenöffner gewesen.
Es ist auch für mich der zentrale Ansatz gewesen, weil ich ja mit der Air-Abrasion-Technologie oder kinetische Therapie, Sandstrahlen genannt, eine ganz genaue Kontrolle der Arbeit gehabt habe. Das heißt, ich habe genau gesehen, zum Unterschied vom normalen Präparieren in der Zahnerkunde, habe ich genau gesehen, was fliegt weg, was bleibt da, wie kann ich es dosieren, wie kann ich da rangehen an das Ganze? Und da habe ich natürlich zwangsläufig als prophylaxeorientierter Mediziner nicht bei Schmelz und Dentin aufhören können, sondern war immer der Versuch, naja, da müsste man eigentlich für die Parodontologie auch was finden. Und wie ich das erste Mal länger nachgedacht habe, habe ich mich erinnert an die Arbeit vom Robert Black 1945, der ja schon angegeben hat, dass er mit Glasperlen an die Verunreinigung der Zähne herangeht und damit Belege und Ablagerungen an der Zahnoberfläche angeht und entfernt. Und da war es natürlich klar, also wenn man das oben auf dem Zahn machen kann, dann muss man natürlich probieren, dass man auch in die Taschen reingeht. Denn für mich war immer die größte Krux in der Parodontaltherapie, mit einer Kürette in die Tasche hineinzugehen. Und da gibt es eine ganz gute Untersuchung von Ritz et al. Aus dem Jahre 1991, was passiert, wenn man mit der Kürette so mehrere Arbeitszüge macht und wie viel geht da vom Zement weg? Und da sind sie draufgekommen, haben sie eine Untersuchung gemacht, dass bei der Kürette ungefähr 108 Mikron nach 12 Zügen weggehen, mit dem Schall ungefähr 93 Züge, mit dem Ultraschall ungefähr 11 Mikron weggehen und mit dem Diamantbohrer natürlich am meisten 118.
Ja.
Und die durchschnittliche Zementdicke ist aber nur 120 Mm. Und ich habe immer wieder gesehen, dass Patienten zu mir gekommen sind, die so taillierte Wurzeloberflächen hatten. Und da ist sogar mir eine Patientin, die höre ich heute noch, lieber Herr Doktor, machen Sie das wie mein Parodontologe in Kalifornien. Der hat immer seine Eieruhr aufgestellt und hat dann nach ein paar Minuten den nächsten Zahn gemacht. Aber die paar Minuten hat er dem einen Zahn gewidmet und hat da herumgekratzt. Komischerweise, wieso haben Sie das nicht? Da habe ich gesagt, Sie ganz einfach, weil ich ganz anders behandeln möchte. Weil ich diese taillierten Zähne gesehen habe. Und das hat mich unheimlich geärgert. Also Versuch, womit, wie Robert Black sagt, mit Glasperlen. Die Firma Denville hat auch die Glasperlen im Programm gehabt. Und ich habe damit angefangen, einmal auf extrahierten Zähnen zu arbeiten. Und habe gesehen, dass wenn ich mit dem Scaler arbeite und dem Mikroskop, dass da ordentlich viel Zahnsubstanz weggeht. Und wenn ich mit Ultraschall arbeite, dann geht zwar viel weniger Substanz weg, aber in den Vertiefungen bleiben überall die Belege über. Denn der Ultraschallstab gleitet über die Vertiefungen hinweg. Wenn man Piezo-Ultraschall verwendet, ist es besonders gefährlich, weil wenn der nicht in der richtigen Richtung tangential angesetzt wird, dann hämmert er wie ein Specht auf dem Zahn herum und macht lauter Löcher. Deswegen habe ich ja das Cavitron verwendet. Die haben ja dieses elektrostriktive, elliptische Bewegungsmuster von ihren Dingen. Und die machen schon weniger kaputt. Aber trotzdem, es bleibt in den Vertiefungen immer was über. Diese magnetostriktiv heißt das. Genau. Ja. Und dann habe ich die Glasperlen verwendet und sieh da, wenn man die Glasperlen mit adäquatem Druck an die Zahnoberfläche der Wurzel bringt, dann reinigt die alles. Vertiefungen bleiben Vertiefungen, Erhöhungen, also die Anatomie der Wurzeloberfläche wird überhaupt nicht verändert. Und das hat mich natürlich unheimlich gereizt. Und dann habe ich begonnen, Versuche zu machen, zuerst ein bisschen hinein, dann in Richtung Zahnfleisch zu gehen und dann immer tiefer. Und vor allem, ich sehe, was da wegfliegt. Mhm. Ich sehe, wie die Verunreinigungen verschwinden. Mhm. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so, und jetzt gehen wir auf den Zahn los. Da haben wir zuerst mit elektronenmikroskopischer Untersuchung hat ein Kollege Wirnig an der Zahnklinik Wien Versuche gestartet, na, mit welchem Druck darf man denn überhaupt an die Zahnoberfläche? Und der ist draufgekommen, dass er, wenn man zwischen 2 und 5 Bar verwendet, dann bleibt die Zahnoberfläche mehr oder weniger völlig gleich. Ich sage deswegen mehr oder weniger, weil sie vielleicht durch dieses maschinengewehrartige Auftreffen dieser Glasperlen vielleicht oberflächlich um eine Mikrospur gedengelt wird, wie wir in Österreich sagen.
Verdichtet
wird, genau. Mhm. Wenn man aber mit 7 Bar zum Beispiel drauf geht, dann zeigt der Zement deutliche Dellen von diesen Glasperlen.
Ja.
Also daher von vornherein klar, obwohl es natürlich mit 7 Bar fantastisch wegspritzen würde, die Belege, darf man nicht tun. Also maximale Begrenzung mit 5 Bar oder weniger. Mhm. Und dann habe ich begonnen mit dieser Geschichte im Mund supragingival Belege zu entfernen, so wie das der Herr Robert Black vorgeschlagen hat. Mhm. Und das ist ganz gut gegangen und ich war ganz begeistert, dass eigentlich das umliegende Zahnfleisch überhaupt nicht tangiert wurde von den Glasperlen. Es hat überhaupt keine Verletzung gemacht. Mhm. No, dann habe ich natürlich bei Familienangehörigen begonnen, in die Tiefe zu gehen. Einmal oberflächlich rein und dann ein bisschen tiefer. Und daraus ist das mikroskopkontrollierte Glasperlenstrahlverfahren entstanden. Mhm. Und das war natürlich für einen prophylaxeorientierten Mediziner optimal, wenn man in die Tasche reingehen kann. Durch das Eingehen wird durch den Luftstrahl die Tasche geöffnet, wenn der Patient eine Entzündung hat. Wenn der Patient ein eng anliegendes Zahnfleisch hat, dann tut sie gar nichts. Und dann, wenn das entzündet ist, geht das ein bisschen auf und ich sehe die Belege. Und da habe ich Folgendes gemacht. Wir haben mit Ultraschall die Prophylaxeassistentin gebeten, den oberflächlichen Bereich und die groben subgingivalen Konkremente mit dem Ultraschall zu behandeln. Und sie hat jetzt in der ersten Sitzung dem Patienten auch ein komplettes Charting gemacht, hat Fotos gemacht, hat Modelle gemacht und hat dann angefangen anzufärben und diese tiefen Konkremente zu entfernen, grob zu entfernen. Mhm. Und da ich dieses Öffnen der Zahnfleischtasche ja haben wollte, habe ich sofort im Anschluss, wenn das ein Fall wäre, der den ganzen Mund betroffen hat, im Anschluss am nächsten Tag sofort meine Arbeit unter dem Mikroskop angefangen. Mhm. Also nicht wie bei der traditionellen Parodontaltherapie, wo man eine Initialtherapie macht, dann ein paar Wochen zuwartet, schaut, was passiert, dann heilt das Zahnfleisch oberflächlich ab, wird straff und dann geht man in eine, wenn es notwendig ist, weil mehr als 5 mm Taschen noch da sind, in eine Chirurgie hinein. Mhm. Nein, wir haben sofort am nächsten Tag, dann bin ich mit meinem Sandstrahlgebläse, mit dem Glasperlenstrahlverfahren eingegangen und habe dann gesehen, dass der Ultraschall wirklich jede Menge überlässt. Also wenn man auch noch so gute Arbeit einer Prophylaxeassistentin, wenn sie keine Kirette verwendet, sondern nur mit Ultraschall arbeitet, dann bleibt jede Menge über. Wenn sie mit der Kürette arbeitet, zieht sie spanabhebend natürlich was vom Zahn ab. Das wollte ich ja nicht. Daher habe ich dort in den Vertiefungen überall diese zusätzlichen Belege vorgefunden. Und das sieht man, wenn man nur mit der Luft dieses Gerätes hineingeht, ohne dass man die Glasperlen verwendet, nur mit der Luft. Und damit ein bisschen trocknet die Wurzeloberfläche, sieht man, dieses wolkige Granulom, so alle möglichen Ablagerungen. Und wenn man jetzt mit dem Gasperlenansatz hereinkommt, dann öffnet sich die Tasche, das Ganze wird geglättet, wird entfernt, wird sauber gemacht. Man geht immer tiefer in die Tasche hinein. Das blutet am Anfang natürlich. Dann nimmt dieses Gasperlen-Luftgemisch auch den inneren Teil, den entzündeten Teil des Taschenepitheles weg. Dadurch hört die Blutung auf und es wird trocken. Und man geht so lange in die Tasche hinein, bis man unten die scharpischen Fasern sieht. Und diese scharpischen Fasern sieht man und die werden in keiner Form belastet, weil die bleiben erhalten, weil sie elastisch sind. Und auf etwas Elastischen haben die Glasperlen keine Chance, etwas zu tun. Das heißt, man ist limitiert in seiner Arbeit durch die gesunden elastischen Fasern. Und wenn jetzt dieses Epithel weggelöst wird, dann entsteht ein faszinierendes Bild. Man sieht nämlich die kollagenen Fibrillen in der Luft plötzlich losgelöst von dem Entzündeten hereinschauen in die Tasche. Und ich habe immer zur Assistentin gesagt, na, die fragen jetzt, wo ist der Zahn, damit ich wieder dorthin komme.
Ja, das ist ein interessantes Bild. Es sieht so etwas aus, wie man sich die Haare föhnt.
Ja.
Und sie fliegen so durch die Gegend. Also es ist ja so, dass du, als ich mir das bei dir angeschaut habe, wie du das durchführst, du hast ja ganz bewusst die Individualprophylaxe-Maßnahme gemacht, die Initialphase, ein Tag oder zwei Tage vorher, damit du das postoperative Ödem dafür genutzt hast, um tiefer in die Tasche hineinzukommen. Also du wolltest ja eben noch nicht die Gewebsstraffung haben.
Nein.
Und du wolltest die geöffnete Tasche haben, weil diese Technik, und das ist ja das Schöne daran, die funktioniert in sehr tiefen Taschen, also auch in 8, 9, 10 Millimeter tiefen Taschen ohne Inzision.
So
also
ist es.
Ich habe dich nicht inzidieren sehen. Ich weiß nicht, ob du das bei extremen Fällen auch mal gemacht hast.
Na, wir haben, wenn wir so extrem tief gekommen sind, dann haben wir schon auch manchmal mit einem Spatel dieses Zahnfleisch abgehalten. Oder im Seitenzahnbereich, in den Molaren, in den Furkationen, haben wir auch manchmal einen bukalen Einschnitt gemacht, um tunnelförmig in den Dom des Zahnes hineinzukommen und haben von dort aus dann den Dom gereinigt. Aber das Entscheidende ist eben, solange das Ganze noch stark entzündet ist, ist der Eingang ungeheuer erleichtert und ich kann in Ruhe arbeiten, brauche keine Anästhesie, das ist das Faszinierende, dass das nicht wehtut und kann da in die Tasche hinunterarbeiten und entferne durch dieses innere entzündene Gewebe, inklusive Granulationsgewebe, wird die Tasche dann auch sehr weit einsichtig. Dadurch, dass du das wegnimmst. Und gesundes Material geht nicht weg. Das kann diese Glasperlentechnik nicht. Diese 90 µ großen Glasperlen können gesundes Material nicht beeinflussen. Und das ist, das war das Schöne. Noch dazu, wie du richtig sagst, keine Inzisionen, keine Gewaltanwendung. Das Ganze mit einem bleistiftdünnen Ansatz, mit einer 0,6 mm großen Düse vorne hineinzugehen. Das ist so eine filigrane Arbeit. Das ist so ein zartes Arbeiten. Das ist mir extrem entgegengekommen.
Ich spule noch mal ein bisschen zurück. Nämlich, wir haben uns so eigentlich kennengelernt. Das war bei der ESMD-Tagung im Jahre 2007, 2008 in Amsterdam gewesen. Da hast du einen Vortrag gehalten dem Thema Glasperlentechnik in der Parodontaltherapie und da hast du auch deine Studie, die war, glaube ich, da gerade veröffentlicht worden, hast du dort präsentiert. Und als ich die Daten gesehen habe bei deiner Präsentation, habe ich das nicht geglaubt.
Das glaube ich da, aufs Wort.
Ich habe das wirklich auch viele Jahre nicht geglaubt, weil du hast dort eine Kohorte gehabt von
24 Fälle.
Zwei Dutzend Patienten, die mit unterschiedlich tiefen parodontalen Taschen in die Studie reingekommen sind.
Ja.
Und die unabhängig von der Tiefe der parodontalen Tasche ist die Sondiertiefe danach auf 2 bis 3 Millimeter runtergegangen.
Ja.
Und sie ist dann dort auch über einen Beobachtungszeitraum von, ich weiß nicht, wie lange du das beobachtet hast.
Ja, wir haben die Patienten ja dann bis zum Jahre 2015 weiter behandelt und ja, gesehen. Ich muss das.
Das ist total konstant geblieben. Das hörte sich für mich so an.
Ein Mirakel.
Ein Mirakel ist.
Ja, ich habe das auch nicht geglaubt. Es ist auch leider nie dazu gekommen, dass wir histologische Untersuchungen machen konnten, weil keine Universität sich auf das Ganze eingelassen hat. Und ich kann natürlich überhaupt nicht sagen, hat es sich um ein langes epitheliales Attachment gehandelt, hat es sich um ein Re-Attachment gehandelt, hat es sich um ein New-Attachment gehandelt. Ich habe nur gesehen, dass wir, wenn wir eine gute Nachsorge machen, diese Patienten mit ganz wenigen Ausnahmen fantastisch bei ihren geringen Taschentiefen halten konnten. Ja. Und ich war immer bestrebt und habe immer gehofft, dass irgendeine Universität das histologisch angeht, am Tierversuch oder was, aber es ist leider nicht dazu gekommen. Denn mich hat das auch überrascht und ich weiß auch nicht, wie viel da auch die fantastische Arbeit meiner Prophylaxieassistentin, meiner Ehefrau daran beteiligt war und die Arbeit der Patienten, die eine super Hygiene betrieben haben, anschließend, um diese Resultate langfristig zu halten. Und es gab natürlich Patienten, die das nicht gehalten haben auf die lange Sicht, weil sie meiner Meinung nach einen zu stressigen Lebenswandel hatten, weil sie immunologisch nicht in Ordnung waren, weil sie eine andere alternative Ursachen hatten, dass das einfach nicht gehalten hat. Und ich habe erst jetzt immer wieder von meinem Sohn, der die Patienten zum Teil hat, ja auch gehört, dass diese paar Patienten, die wir nicht halten konnten, dass man die nur auf die lange Bank konservativ hinaushalten konnte, aber dass sie irgendwann einmal dem Zahnverlust entgegengestoßen sind. Aber die Mehrzahl der Patienten, die auch ein entsprechendes straffes Zahnfleisch hatten und die eigentlich nur deswegen in die Probleme gekommen sind, weil ihre Zahnbehandler vorher nie eine Reinigung durchgeführt haben, weil die Taschen nie sauber gemacht wurden oder eben nur oberflächlich sauber gemacht wurden, die haben dann sehr gute Resultate gezeigt. Ist es, wenn du es vergleichst mit einer Kürettenarbeit, die Zähne werden halt immer weniger. Der Zahnholz wird eben immer weniger Material, wenn ich laufend mit Küretten arbeite. Das geht ja gar nicht anders. Mhm. Das war für mich das Faszinierende der Methode. Und sei es nur darum, um damit in Zukunft tiefe Parodontaltaschen zu vermeiden, weil man auch schon kleine Taschen perfekt sauber machen kann. Mir reicht es ja schon, wenn ein Zahnarzt mit seinem Mikroskop nicht nur schwere Fälle behandelt, sondern auch bei seinen Kontrolluntersuchungen laufend alle subgingivalen Konkremente entfernt. Ohne großen Aufwand mit Küretten und weiß der Teufel, wo er im Dunkeln hier herumarbeiten muss.
Ich erzähle die Geschichte noch ein bisschen weiter, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Nämlich, ich habe dann ein paar Jahre später habe ich angefangen, dir Patienten zu überweisen. Und die hatten ja jetzt nicht so eine kurze Anfahrt. Das war ja von Essen nach Wien gewesen. Und das waren natürlich die therapieresistenten Fälle. Also die bei uns durch die gesamte konservative Parodontalbehandlung mit Kürettage unter Lokalanästhesie durchgelaufen sind und auch unter Antibiotika-Behandlung schon eine Parodontalbehandlung bekommen haben. Und da wird jeder Hörer sicherlich die Erfahrung gemacht haben, die Parodontalbehandlung funktioniert ja auch, wenn man sie konventionell durchführt, in den meisten Fällen.
Ja.
Aber es gibt eben Fälle, wo dann einfach tiefe Resttaschen bleiben, wo man ständig Blutung auf Sondierung weiterhin hat und man wirklich nicht weiter weiß. Also einige wenige Sites, die überhaupt nicht reagieren. Dann habe ich dir solche von mir vorsanierten Patienten geschickt und da kann ich mich an einen Fall erinnern, der hatte wirklich an mehreren Sites Resttaschen von 9 und 10 Millimetern.
Ja.
Und ich habe Zähne schon verloren gesehen.
Ja.
Und der kam dann zurück und die waren wirklich auf 2 bis 3 Millimeter. Also ich habe dann an meiner Vordiagnostik gezweifelt. Und das Ganze, ohne dass er eine gingivale Rezession hatte.
Ja.
Die war ja nur minimal gewesen.
Ja.
Also natürlich, ein gesundes Gewebe schrumpft leicht.
Natürlich.
Aber es ist keine Taschenelimination durch das Wegschneiden oder durch das Wegstrahlen der Gingiva, sondern das ist wirklich eine Reaktion des Gewebes, eine Gesundwerdung des Gewebes durch eben diese intensive Zuwendung und diese absolute Plaque-Kontrolle, die man dort hat. Und wahrscheinlich auch durch die perfekte Deepithelialisierung. Ich glaube, dass das eine große Rolle spielt. Und ich kann dir eins sagen, ich habe den einen Patienten, den ich dir damals geschickt habe, mit diesen extrem tiefen Taschen, den habe ich vor einem halben Jahr nachuntersuchen können.
Ja, super.
Und es ist nach wie vor gar nichts passiert.
Du bist ein Schatz, dass du den Patienten noch hast und nachuntersucht.
Und obwohl er jetzt viel schlechter versorgt ist, weil der lebt in Prag, mhm. Und der hat jetzt keine gute zahnmedizinische Versorgung. Der war hier bei mir in der Praxis mit seiner Lebensgefährtin, die ein endodontisches Problem hatte.
Ja.
Und da hatte er tatsächlich, dann habe ich ihn untersucht und er hatte diese Taschen nicht mehr.
Fantastisch.
Und das ist ja jetzt 5 Jahre her, ist das, wenn nicht sogar länger.
Länger.
Dass er bei dir gewesen
länger,
ist.
Länger, weil ich habe ja vor 5 Jahren meine Ordination geschlossen.
Ja, guck mal. Ja. So lange ist es schon.
Ich kann mich auch an den Patienten erinnern. Der war ja auch nur ganz kurzfristig bei mir, hat die Behandlung bekommen, ist dann noch einmal zu einer Kontrolle gekommen und dann ist er nicht mehr aufgetaucht.
Genau. Er hat auch nach wie vor nichts mehr.
Also wunderschön.
Das ist eben das Schöne. Und man weiß ja über die Parodontalerkrankung, dass eben die Wirtsreaktion dass der Erfolg von der Wirtsreaktion sehr abhängt und von dem immunologischen Status.
Ja.
Und das erklärt auch, weswegen die Behandlung gut geht, obwohl man das Biofilmmanagement vielleicht nur zu 80% durchführt. Mhm.
Es ist auch,
weil es reicht.
Ja, weil es reicht. Es ist auch für mich entscheidend, dass das eine Behandlung ist, die nur der Hilfe des Organismus dient. Also wir setzen hier keine medizinische Tat, außer wenn du so willst, eine Wundtoilette. Und dann, wie bei einer oberflächlichen Wunde, die heilt ja auch von selber. Ja. Und das ist hier, und deswegen hast du auch dieses geringe Schrumpfen, weil nur das Epithel schrumpft, weil das Ödem verschwindet. Es entsteht, es wird ja nichts weggeschnitten, es wird ja nichts entfernt, sondern wir nehmen ja nur innen das entzündete Gewebe in der Tasche. Das schießen wir weg. Und du magst recht haben, das ist natürlich in diesem Fall unter der 20-fachen Vergrößerung sehr schön zu kontrollieren, ob man hier eine restlose Entfernung dieses inneren Epithels schafft. Denn du weißt ja, in der Parodontologie wurde ja beschrieben, dass die Curettage an sich nichts bringt. Naja, warum? Weil eine Curettage mit einer Curette ist nie vollständig, weil ich das ja nicht kontrollieren kann. Ich kann ja bei einer Curettage nur gegen die Fingerkuppe meines angelegten Fingers arbeiten, im Blindflug. Und deswegen haben diese seinerzeitigen Behandlungsansätze mit der reinen Curettage nicht viel gebracht. Also da ist sicher diese vollständige Entfernung des entzündeten Gewebes und, was ganz sicher der entscheidende Faktor ist, die absolute Sauberkeit der Wurzeloberfläche.
Ja. Mir kommt es so vor, wie wenn Patienten zu mir für eine Wurzelkanalbehandlung kommen. Es ist ja auch bei der Wurzelkanalbehandlung bekannt, dass wenn du bei einem Zahn, der, sagen wir mal, 5 Wurzelkanäle hat, das hat ja, oberer Molar hat das ja auch immer wieder mal, dass wenn du nur die 3 Hauptkanäle behandelst, der Patient ja auch absolut beschwerdefrei werden kann und auch überhaupt gar keine periapikalen Entzündungen aufweist. Mhm. Aber irgendwann, 10, 15, 20 Jahren, wenn sich sein Immunstatus ändert, dann bekommt er eben dort diese Osteolyse oder bekommt einen kleinen Abszess und so weiter.
Ja.
Und dann braucht er mehr Zuwendung. Ja. Dann braucht er eben die Darstellung des 4. Wurzelkanals und des 5. Wurzelkanals. Und ich sehe das ja hier auch in meiner Praxis. Manchmal ist es nur 1 Millimeter, der fehlt am Wurzelkanalende, wo noch der Biofilm drinsteckt. Und wenn man das ordentlich instrumentiert und reinigt, dann ist das Krankheitsbild auch weg. Und ich glaube, das ist bei deiner Methode ganz ähnlich so. Mich hat aber wirklich extrem gewundert, dass sich das nicht verbreitet hat, dass diese Technik so ein Schattendasein führt. Also, dass die Kollegen, also die Parodontalbehandlung ist ja so ubiquitär wie eine Karies.
Ja, das ist
gerade, ja, das, gerade in der älter werdenden Bevölkerung ist das ja so, dass das ja immer mehr Bedeutung hat. Und vielleicht sagst du mal so ein bisschen dein Standpunkt, weswegen ist das so schwierig, dass das Verbreitung findet?
Ja, das ist, glaube ich, dadurch zu erklären, dass primär einmal nur die Zahnärzte sich angesprochen fühlen, die mit dem Mikroskop arbeiten. Und es sind ja jetzt sehr viele Zahnärzte, glaube ich, auch bei euch in Deutschland, die Wurzelbehandlungen unter dem Mikroskop machen. Hast du jetzt schon viele?
Also das nimmt stetig zu. Das Mikroskop, man hat manchmal das Gefühl, dass es nur für die Endodontie eingesetzt wird und in den anderen Disziplinen die Kollegen das nicht so gerne einsetzen.
Ja, genau das wollte ich damit eben sagen und dich auch fragen, ob ihr genug Jünger der Mikroskopzahnkunde habt. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe. Wenn man Endodontie arbeitet, dann hat man das Mikroskop stabil, mehr oder weniger stabil auf einem kurzen Arbeitsraum, muss nicht viel verändern. Wenn du mit dieser Methode arbeitest, musst du das Mikroskop und deine Assistentin die Assistenz perfekt beherrschen. Denn du gehst ja im gesamten Mund, wenn du nicht nur eine Tasche machst, sondern einen gesamten Quadranten zum Beispiel, du wechselst ja ununterbrochen die Positionen. Das heißt, mein Mikroskop hat die Möglichkeit gehabt, mit einem Fußpedal das Mikroskop zu bedienen, sodass meine Hände vollkommen frei waren für meine Arbeit. Ich musste sehr wenig umstellen. Also daher einmal von vornherein. Das Promagis hatte dieses Fußbedienungspedal. Das hat mir sehr geholfen. Zweitens hat das nur die Kollegen angesprochen, die mit dem Mikroskop gearbeitet haben. Und die haben ja bemerkt, dass es ein halbes Jahr dauert, bis man selber das Mikroskop vollinhaltlich beherrscht. Mit all seiner Vorhand-Dentistry, die Vierhand-Zahnheilkunde mit einer Assistentin, ist ein ganz schwieriges Unterfangen, bis das perfekt funktioniert. Und wenn ich jetzt gearbeitet habe, dann nehmen wir an, ich habe eine Stelle begonnen, sagen wir von unteren Dreier, Bukal, Mesial, zuerst Mesial angefangen und dann nach Bukal herüber gearbeitet, dann nach Distal. Dann habe ich den Zahn kontinuierlich abgetastet und bin in der Tasche spazieren gegangen. Und in dem Moment, wo die Tasche sauber war, hat hinter mir die Assistentin das Endogen hineingespritzt, sodass da nicht wieder Blut hineingekommen ist, sondern wir haben auf den trockenen Zahn, und ich habe mich extra mit der Erzeugerfirma auseinandergesetzt, ob wir eine Vorbehandlung von dem Endogen, also Amelogenin, brauchen. Nein, wenn wir so sauber machen wie mit dem Glasperlenverfahren, kann man das sofort applizieren. Und das hat auch eine wesentliche Wirkung gebracht. Also ich finde, dieses Handling des Mikroskopes, die Arbeit mit der Assistentin, der generelle Einsatz des Mikroskopes im ganzen Mund für alle Arbeiten ist nicht sehr verbreitet.
Aber trotzdem, also ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist.
Dann kommt,
weil, weißt du, dann müsste es ja auch für die Gracie-Kurette gelten. Weil dann, man kann ja auch mit der Gracie-Kurette, kann man ja auch mit der Lupe oder mit dem Mikroskop, könnte man auch bessere Ergebnisse erzielen, vor allem bei einer offenen Lappenoperation. Ja. Aber das hält ja nicht die Leute davon ab, die Kurette zu nehmen.
Ja.
Und bei den Glasperlen ist es ja sogar einfacher, weil die Glasperlen fangen ja an zu arbeiten, sind selbst limitierend,
also
zerstören nicht das Gewebe. Das heißt, da könnte man genauso das Gegenargument in den Raum stellen, dass man sagt, könnte mit der Glasperlentechnik, wenn man einen etwas niedrigeren Anspruch hätte, als du das gehabt hast, könnte man ja auch ohne Operationsmikroskop
so
arbeiten,
ja,
indem man es in die Tasche hält. Und ich habe ja auch Kollegen gesehen, die das einfach mit Lupe oder auch ohne Lupe eingesetzt haben und auch erfolgreich eingesetzt haben. Also viel erfolgreicher. Ich glaube, wir können schon festhalten, dass wenn du zwei Möglichkeiten hättest, ich gebe dir eine Kurette, und ich gebe dir die Glasperlen. Und ich sage dir, du kriegst kein Mikroskop, Peter. Womit möchtest du behandeln? Mit der Kürette oder mit dem
Mit der Kürette will ich auf gar keinen Fall behandeln, weil sie die Oberfläche des Zahnes schädigt. Also daher ist es für mich klar, aber ich bin prophylaxeorientiert. Vergiss das nicht. Ich habe das Gefühl, unsere Kollegen sind sehr stark technikorientiert, sind sehr stark arbeitsorientiert. Die wollen immer was schneiden, immer was präparieren, was wegnehmen. Verstehst du? Ich habe
ja,
Sorge vor dem Dentin und ich habe Sorge vor dem Schmelz. Das ist wie ein heiliges Material, das ich nicht schädigen will. Und daher ist mein Zugang, egal ob mit Aluminiumoxid zur Präparation oder hier mit den Glasperlen, immer dieses vorsichtige, möglichst nicht zerstören. Und dann kommt was Zweites dazu, das sind die Glasperlen an sich. Die Glasperlen an sich ist ein bisschen... obwohl sie mich nicht gestört haben. Aber wenn sie zum Beispiel in der Ordination herumfliegen und sie nicht ordentlich durch Absauggeräte gesammelt werden, und wenn, dann machen sie Sauerei. Genauso wie das Aluminiumoxid. Das muss ordentlich abgesaugt werden mit einer externen
Absaugung. Ja, aber viel weniger.
Natürlich, Sauerei. Aber wenn du dann draufsteigst, ist das wie ein Rollschuh. Und dann kommt noch etwas dazu. Es ist diese Angst vor der Luftinsufflation. Es passiert nichts bukal. Es passiert erst im molaren Bereich und beim Achter hinten was. Es passiert, du darfst nicht lingual am Siebener und Achter arbeiten, weil dann kannst du leicht Richtung Mediastinum Luft und Glasperlen reinschießen. Es passiert lingual im sonstigen Mund überhaupt nichts. Und trotzdem haben die Leute, zu Recht finde ich, einen gewissen Spundus, dass sie vom oberen Sechser etwas hier Richtung Wange hineinblasen. Hier muss eine wirklich gute Teamarbeit dafür sorgen, dass es zu einer Kompression des umgebenden Gewebes kommt. Und da fehlt den Kollegen scheinbar die gute Assistentin. Dass die wirklich, weil ich mache einen Teil dieser Kompression selber und einen Teil macht die Assistentin. Da fehlt diese Teamarbeit. In der Endodontie kannst du sehr, sehr viel allein machen.
Das würde ich nicht sagen.
Du nicht, also, weil du schon ein Superprofi bist und weil du auch als Superprofi entsprechende Mitarbeiter hast. Das hat ja auch Clifford Radl gezeigt, das hat Schanelek gezeigt, das haben alle möglichen Endodonten gezeigt, dass man ein Team sein muss. Aber ich weiß nicht, ob die Kollegen das haben. Also ich würde sagen, an sich, die dürfen nichts ordentlich wegschaben, weil das ist ja viel lustiger, wenn man da was Ordentliches wegschabt. Sie haben Angst vor den Glasperlen und sie haben Angst vor den Insufflationen. Und das ist ja vielleicht eine Kombination. Und ja, sie müssen was Neues lernen. Ja. Sie wollen das. Ich bin überzeugt, wenn die Universitäten das lernen würden, mit einem Schlag würde die Air-Abrasion-Technologie über ganz Deutschland und Österreich eine Riesenverbreitung bekommen.
Also ich nochmal für unsere deutschen Zuhörer, Insufflation sind Emphyseme, weil ich glaube, das Wort ist
nicht
in Deutschland weniger gebräuchlich. Ich kann mir auch noch einen anderen Grund vorstellen, Peter, und der wäre der, wenn 1 Kilo von diesen 90 Mikrometer großen Glasperlen 3.000 Euro kosten würde, oder sagen wir mal 4.000 Euro, dann würde sich das wahrscheinlich auch relativ schnell verbreiten.
Ja.
Weißt du, weil der Nutzen, also wie viel Gramm brauchst du für einen kompletten Parodontalfall? Das sind vielleicht, weiß ich nicht, 50 Gramm oder sowas?
Nein.
Nicht einmal.
Ja.
20 Gramm. Okay. Das heißt, dann müsste die Firma hingehen und das
zu Goldpreisen verkaufen.
Zu Goldpreisen verkaufen. Und ich sag dir, das funktioniert ja. Schau dir mal in der Endodontie das an. MTA-Zement, chemisch, absolut simpel.
Ja.
Das ist Portland-Zement. Pro Gramm kostet das 90 Euro. Ja? Und dann bist du froh, wenn du dann nur 60 bezahlst.
Das kann schon sein, dass das auch eine Rolle spielt.
Und weil die Industrie wäre sicherlich, wenn die Möglichkeit hätte, pro Parodontalfall dort Verbrauchsmaterial von 100, 200
zu verkaufen, Euro, dann würden sie anspringen.
Also wert wäre es das. Ja, also ich bin ja auch bereit, mehr zu bezahlen für ein Supply als jetzt die Produktionskosten. Das zahlen wir.
Dabei ist ja die Industrie in Form von EMS und ähnlichen Firmen schon so knapp dran. Also von dem Glycinpulver und von der subgingivalen Arbeit zur Biofilmentfernung ist ja der Schritt nur minimal. Und Und die Firma
Eigentlich schon.
EMS hat ja, wie ich dir schon gesagt habe, mit mir eng zusammengearbeitet ein halbes Jahr. Sie haben sich nur gescheut, nachdem sie einen Flop mit Ultraschallgeräten in Amerika hatten und auch mit der Stoßwellentherapie, haben sie ein Riesenproblem gehabt in den USA. Und da sind sie dann, haben sie ein Businessmodell aufgestellt und haben den Businessplan durchgerechnet und haben gesagt, nein, wir bleiben bei der Assistentin, wir gehen nicht in den mikrochirurgischen Bereich des Zahnarztes. Weil ich habe ja am Anfang, wie der Professor Gretschi mit seiner Frau bei mir in den Kursen war in Adelboden, habe ich ja gesagt, es wäre mir schon lieb, wenn der Zahnarzt das macht. Weil wenn die Assistentin das macht und dann ist der Zahnarzt in der Parodontologie arbeitslos, liebe Kollegen. Das dürft ihr nicht vergessen. Wenn das unter den Prophylaxeassistentinnen oder Dental Hygienist publik wird ordentlich, dann können Sie ja Ihre Arbeit in der Parodontologie vergessen. Denn ich habe, nachdem ich diese Methode angewandt habe, keine Parodontalchirurgie gemacht. Ich habe nur mehr, wenn überhaupt, Membrantechniken gemacht. Aber keine Lappenoperationen, keinen Verschiebelappen. Bestenfalls, wie ich das vorhin schon gesagt habe, im Molarenbereich etwas zur Unterstützung, damit ich in den Dom hineinkomme. Und noch etwas wäre interessant. Wenn ich habe einen Patienten gehabt, bei dem habe ich beim oberen Sechser eine Glasperlenbehandlung gemacht. Und im Rahmen dieser Glasperlenbehandlung habe ich gesehen, dass im Dombereich alles an Knochen fehlt. Und ich habe also da wirklich mit Spatel abgehalten, bin da hineingegangen und habe horizontal in den Knochen hineingeschossen und habe zum ersten Mal ausprobiert, was passiert denn, wenn man den Knochen von Granulationsgewebe entfernt. Geht das?
Was ja
Du,
dann
das
gut
geht
funktioniert, ja.
hervorragend. Ich bin da, nur habe ich mir am Anfang nicht getraut, weil ich Angst gehabt habe, das saust am Ende in Blutgefäße hinein oder so etwas. Also habe ich den perfekt sauber gemacht in seiner Furkation, habe die Furkation mit Endogen und Bios versorgt, habe das alles wieder schön zugemacht und habe den behandelt gehabt damit. Jahre später taucht der Patient auf und hat den Sechser längs gespalten. Und ich muss diesen Sechster extrahieren. Und bei dieser Extraktion schreit plötzlich meine Assistentin auf, Achtung, da ist ein Knochenstück bukal abgebrochen. Wir holen uns das Knochenstück. Ja, das war ja die Stelle, wo ich das Bios eingesetzt habe. Und schickt das in die Histologie. Und die machen die Untersuchung, die hat der Professor Plenk, der ja leider früh verstorben ist, gemacht. Und er hat gesagt, er hat überhaupt noch nie ein Präparat gesehen, wo das Bios so vollkommen vom Knochen umgeben war. Es ist ungeheuer gut eingeheilt. Und er hat mir die Histologie zur Verfügung gestellt und ich habe diese Histologie dann mit Begeisterung gebracht, weil ich gesagt habe, Kinder, so schlimm kann die Methode ja gar nicht sein, wenn dort sogar Bios optimal
Sogar
einheilt.
Bios, genau.
Aber nicht? Also keine Membran, nichts. Und das Bios komplett umgeben von Knochen. Also.
Ja, ich glaube, das zeigt eindrucksvoll, wie gut das Biofilmmanagement funktioniert und wie gut eben dieses Entfernen von den Epithelresten funktioniert und von dem Granulationsgewebe, sodass der Körper für die dann folgende Heilung für sich keine Störung mehr sieht im Situs und dann natürlich viel mehr geneigt ist, das Ursprungsgewebe wieder aufzubauen, weil diese Ersatzgewebe, die sich bilden, sind ja letztendlich Notlaufprogramme und die macht der Körper ja nicht ohne Grund. Also wenn der Körper sich für etwas entscheidet, dann aus einem guten Grund. Also es ist ja für den Körper ein gewisser Schutz, wenn er in der Tasche eine Epithelauskleidung hat, weil er sich ja eben absondern möchte von der Außenwelt, wenn dort
Natürlich,
Biofilmkomponente und so
klar.
weiter kommen. Und das ist auch ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was diese Technik imstande ist zu leisten. Also eben diese wirklich vollständige Beseitigung von den Biofilmen, von den Konkrementen, die ja dann sich in der Heilung immer
Richtig,
störend
richtig.
zeigen.
Und deswegen ist auch die Heilung so problemlos. Es ist die postoperative Situation so problemlos. Denn du hast ja nur in der Tasche gearbeitet. Das heißt, das Gewebe, da braucht man keine Nähte machen, nichts. Das liegt sofort an und du hast In 2 Tagen siehst du fast nichts mehr, dass du dort gearbeitet hast. Wenn ich das vergleiche mit der Chirurgie, die ich sonst angewendet habe, was da für Schwellungen waren, was da für Blutungen waren, das gibt es bei der Methode nicht, weil du eben nur das Erkrankte und die Ursache der Erkrankung entfernst. Also gewebefreundliche Arbeiten geht nicht mehr.
Ja, das ist schon wirklich nah dran, die Uhr etwas
Und ich
zurückzudrehen.
bin überzeugt davon, dass es dann noch einen Faktor gibt, der mir vielleicht diese Verbreitung der Methode etwas gebremst hat. Das ist die Glasperlen an sich. Deswegen habe ich ja eine Studie machen lassen und die hat ja die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft großzügig gesponsert, wo man nach einem Ersatz für die Glasperlen gesucht hat. Und da hat man als mögliches Material Magnesiumoxid gefunden. MgO sei imstande, dieselbe zu leisten wie die Glasperlen, nur musste man das im Plasmastrahlverfahren herstellen. Und das ist momentan für mich jedenfalls nicht aufzutreiben gewesen. Und daher habe ich mich immer danach gesehnt, dass irgendjemand auf diese Idee kommt. Und deswegen habe ich das jetzt auch in dem Artikel, den ich dir erwähnt habe, für Dental Tribune hineingenommen, der irgendwann erscheinen soll, weil ich suche nach Verwirklichung dieser Idee. Ob das was wird mit dem Magnesiumoxid, weiß ich ja gar nicht. Musste man ausprobieren. Aber nur wenn man es nicht hat, kann man es nicht ausprobieren.
Und die Idee mit dem Magnesiumoxid wäre, weil es ein
So ist
regulierbares
es.
Material ist.
Weil es außerdem
Okay.
zugelassen ist im Lebensmittelkodex in Europa und daher völlig harmlos wäre und weil man damit im Plasmastrahl Kugeln erzeugen müsste, könnte. Das wäre absolut kugelförmig. Du kriegst ja Magnesiumoxid. Und ich habe ja probiert, als Pulver.
Ja, aber als Pulver. Das ist ja ein sehr, sehr feines
Ja,
Pulver, so
aber
wie
es ist leider
Titandioxid.
nicht rund, sondern es ist viel, viel zackig.
Nee.
Und es macht sofort einen Schaden von der
Ja.
Wurzeloberfläche, wenn du das verwendest, wie die Firmen es momentan verkaufen. Während diese Glasperlen werden ja
Ja.
zum Beispiel auch in der Industrie angewandt, um Nahrungsmittelmaschinen zu reinigen, im großindustriellen Einsatz, weil sie dort auch keine Spur hinterlassen, weil sie nicht zerplatzen, weil sie den Druck aushalten und weil man dort ohne irgendwas das einfach wegwäscht und dann die Maschine wieder einsatzfähig ist. Also in der Industrie wird ja Glasperlentechnik in verschiedensten Formen angewendet. Nur bei uns
Ja.
geht es nicht weiter.
Ja. Das Magnesiumoxid hat wahrscheinlich einen
Ja.
extrem hohen Schmelzpunkt, weil
Ja.
das eine Keramik ist. Und da muss man wahrscheinlich ein paar tausend Grad dort einbringen, bis man es dann kugelförmig, also sphärisch,
Ja,
wieder
die Studie
versprühen kann.
hat angeregt, es im Plasmastrahl herzustellen, weil man dann eine Kugelform bekommt. Aber das müsste jemand finanzieren,
Okay.
machen und durchziehen.
Dann würden wir vielleicht in den Bereich kommen, dass es
Na,
pro Kilo
vielleicht,
4.000
ja.
Euro kostet.
Dann wird es die Methode der Methoden werden.
Ja, genau. Also ich glaube, bis dahin können wir sehr glücklich sein, dass wir diese tolle Innovation, die du zwar von Black angeregt, aber dann letztendlich in die
Ja.
Parodontologie eingeführt hast, von dir in der Zahnmedizin haben. Ich hoffe sehr, dass das irgendwann auch wirklich eine breite Verbreitung findet. Das ist so, dass ich mich mit mehreren Kollegen darüber unterhalten habe. Und alleine schon, weißt du, wenn ich den Kollegen erzähle, dass eine 8 bis 9 mm tiefe
Ja.
Tasche dann auch 2 bis 3 geht, wollen die sich mit dieser Methode nicht mehr beschäftigen, weil sie
Richtig.
einen nicht für glaubwürdig halten. Das habe ich schon gemerkt, dass das ein Hemmnis ist. Und wieder zurück zu mir. Also da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil ich war ja genauso auf der einen Seite begeistert von dem, wie du es präsentiert hast damals auf dem Kongress. Aber diese tollen Ergebnisse habe ich nicht geglaubt, als ich das gesehen habe bei den schwerst erkrankten Patienten, die ich dir geschickt habe, dass es so vorhersagbar funktioniert. Habe
Ja,
ich das dann
ich verstehe
tatsächlich nicht
das voll und
geglaubt.
ganz. Es ist unglaublich und es ist auch sehr schwer zu argumentieren, aber ich sage eben immer, lass doch den Körper eine Wunde abheilen. Und wir wundern uns immer wieder, welch tolle Wunden der Körper von selbst heilt. Und da ist ja nichts anderes. Ich sage immer nur, es ist eine Wundtoilette.
Genau.
Wir nehmen alle Unreinigung der Wunde in Form der Konkremente nehmen wir weg, die Wundränder werden gesäubert und jetzt lassen wir den Körper allein und der macht das Beste draus. Und unser Körper ist ja phänomenal.
Und da sind wir schön zu dem Anfangsplädoyer zurückgekommen, dass die Parodontalbehandlung so einfach beherrschbar sein kann für den zahnärztlichen Kollegen wie die Kariestherapie. Wobei, wie ausgeklügelt die Kariestherapie sein kann, das haben wir ja schon in unserem vorangegangenen Podcast besprochen, als wir über das Aluminiumoxid gesprochen haben. Mir hat das ganz toll gefallen wieder, Peter. Ich bin mir sicher, dass wir noch einmal einen Podcast zusammen machen sollten über die Operationsmikroskope und dort den interessierten Kollegen noch so ein paar Motivatoren an die Hand geben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Weil ich jetzt auch in Zeiten der Corona-Pandemie zum Beispiel spielt das Operationsmikroskop für mich auch eine ganz bedeutende Rolle, mehr Abstand zu gewinnen vom Patienten, mich besser zu schützen. Wir haben dort einige von den Methoden, die ich bei dir in der Praxis gesehen habe, habe ich dann übernommen, indem ich vor die Okulare einen Vorhang aufgespannt habe. Du hast das ja gemacht, um dich zu schützen vor den Glaskugeln und vor dem Aluminiumoxidpulver. Und wir haben das jetzt vor das Mikroskop gemacht, auch im Rahmen des Aerosolmanagements und eben
es ist eigentlich ein Schild, das Augen. Du da montiert hast. Hast du das am Mikroskop befestigt?
Genau. Richtig. An den Okularen. Und wir haben das aus einer transparenten Overhead-Folie gemacht, sodass ich dann auch da durchschauen kann. Also ich habe dann meinen peripheren Blick behalte ich, weil ich durchschauen kann. Aber es erreicht nichts mein Gesicht. Also alles das, was vom Patienten zurückgestrahlt wird, erreicht nicht mein Gesicht.
Abgehalten wird.
Das ist ja das Schöne, dass man nur durch die Okulare in den Situs kommt.
Leider war das so transparent, dass man es bei deinem Artikel im Dental Tribune, dem kleinen, kaum gesehen hat. Ich habe lange suchen müssen, bis ich es gefunden habe.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, aber im Text hat man das dann schon wieder gelesen. Ich packe die ganzen wertvollen Links, die ich von dir bekommen habe und die Link zu den Artikeln, aber auch zu den verschiedenen Menschen, die sich weiter bemühen, dass diese Technik aufrechterhalten wird. Die
Wunderbar.
Packe ich alle in die Shownotes von dieser Podcast-Folge, sodass die Teilnehmer, wenn die auf Details gehen, von der Podcast-Folge die Links direkt anklicken können. Dann herzlichen Dank, dass das heute geklappt hat und ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Podcast-Folge.
Es war wirklich angenehm, mit dir zusammenzuarbeiten und ich hoffe, ich habe dir vieles mitgeben können.
Auf jeden Gut Fall, so. Das ist ganz, ganz wertvolles Wissen.
Bis zum nächsten Mal.
Dann, bis zum nächsten Mal.
Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch verbessern Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback oder Anregungen für kommende Folgen freuen. Hierfür müssen Sie nur auf den Link ganz unten in den Shownotes klicken. Sie gelangen dann auf die Podcast-Seite und können Ihre Botschaft dort direkt persönlich einsprechen.